Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht, deinem Podcast rund ums Marketing und Unternehmertum mit mir, Markus Mensch, dein Marketing-Experten. Und heute wieder eine ganz besondere Folge, nämlich Studiogast, heute mit Angela. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Angela Thomas und ich komme aus Deutschland, bin jetzt seit 2 Jahren hier in Dubai und habe in Deutschland ein großes Kosmetikstudio, eines der Top 3 Kosmetikstudios in Deutschland ausgezeichnet für das Lebenswerk mit einer angeschlossenen Kosmetikschule. Und das habe ich hinter mir gelassen, um jetzt hier anderen Unternehmern weiterzuhelfen.
Cool. Wir haben uns ja irgendwie 15 Ecken kennengelernt, aber dann doch eigentlich wieder der gleiche Circle. Und das finde ich eigentlich so lustig. Magst du mal erzählen, wie wir den Weg zueinander gefunden haben?
Also in meinem Netzwerk gibt es jemanden, mit dem ich ganz gut vernetzt bin, weil wir mehrere Kurse zusammen besucht haben. Und da ist ja schon eine Freundschaft entstanden. Und der hat dann scheinbar gesagt, Mensch, kennst du nicht die Angela? Und zu mir hat er gesagt, Mensch, kennst du nicht den Markus? Und dann haben wir uns gegenseitig vernetzt und so sind wir dann zueinander gekommen.
Genau, und das Lustige ist, dass du ja auch in diesem internationalen Business Club bist. Mhm. Und darüber kam dann die Brücke auch. Aber du bist ja hier in Dubai Mitglied und ich bin in Deutschland Mitglied. Und dann war die Welt tatsächlich so klein. Also eigentlich kam es dann wieder auf den gleichen Nenner. Übrigens heute Morgen, also wir zeichnen ja mehrere Folgen am Stück auf. Und heute Morgen hatte ich eine Podcast-Aufzeichnung mit Michael. Mhm. Und Michael wurde mir auch von Matthias empfohlen. Der ist aber Kunde geworden. Mhm. Und mittlerweile auch sogar ein Teil unseres Trainerteams.
Wow.
Also tatsächlich,
grandios.
Die Vernetzung hier funktioniert optimal.
Ja, dein Netzwerk ist dein Net Worth hier.
Genau. Ja. Erzähl doch mal, was für dich so das Thema Netzwerken bedeutet. Warum bist du überhaupt in einem Business-Netzwerk? Wann bist du reingegangen? Was war der Impuls? Um mal so ein bisschen zu horchen, wo du aktuell stehst in deinem Marketing.
Ja, also Netzwerk ist für mich immer schon wichtig gewesen. In Deutschland habe ich ja schon in diesem internationalen Netzwerk meine Schritte gemacht und habe dadurch so viele Leute kennengelernt, die ich sonst hätte überhaupt nicht erwischt oder mit denen ich überhaupt sonst niemals in Kontakt gekommen wäre. Und das sind auch tatsächlich schöne Geschäfte, teilweise Freundschaften entstanden und Dinge, die einfach mein Leben unterstützt haben. Ja. Und da habe ich eben auch dann, wie gesagt, natürlich die Flügel ausgestreckt, wie das ist, als ich meine Entscheidung getroffen habe, nach Dubai zu kommen, und habe dieses Netzwerk eben auch genutzt, um hier schnell Fuß zu fassen. Und ich glaube, wenn ich dieses Netzwerk nicht gehabt hätte, hätte ich auch hier nicht so schnell so viel Fuß gefasst. Also manchmal fragen mich meine Kunden, die schon so lange hier sind, nach Connections oder nach Dienstleistern. Da bin ich immer froh, dass ich nicht nur ein Service-Provider bin sozusagen, sondern eben auch jemand, der gut vernetzen kann, ja.
Cool. Jetzt ist Netzwerken und auch so das ganze Marketing rum, das Thema Empfehlungen, Netzwerken ein wichtiger Bestandteil, ist auch ein wichtiger Bestandteil bei uns im Training. Aber welche Marketing-Tools nutzt du noch, um für dich selbst Marketing zu machen?
Du sprichst es super an. Also Netzwerken ist gut und Empfehlungen ist auch etwas, was natürlich dein Business beflügelt. Aber man sollte sich auf jeden Fall nicht ausschließlich darauf verlassen. Und das sehe ich ganz oft in gerade diesen Netzwerken. Da gibt es zum Beispiel ganz oft die Aussage, ich hasse Verkaufen, und dann muss ich immer schmunzeln, weil man sich eben ja nicht auf das Empfehlungsnetzwerk einfach nur verlassen kann. Und für mich ist gerade etwas super gut entstanden. Ich habe meine Schritte in LinkedIn für mich so gefunden, dass ich dort eben die Kundschaft anziehe, die ich haben möchte. Ich habe früher, als ich in Deutschland mit meiner Kosmetikschule war, ein Marketing-Buchfunnel gehabt und habe mein eigenes Buch vermarktet. Und da sind sehr, sehr viele Kontakte entstanden und das ist ganz toll geworden. Das hat mich auch ein ganz Stück weit hierher getragen. Aber in meiner Entwicklung und in dem Anspruch, den ich an den Kunden habe, mittlerweile, den ich gerne haben möchte, habe ich einfach die Plattform geändert und bin einfach bei LinkedIn viel zu Hauserer und kann da so einfach die Menschen erreichen, mit denen ich einfach geschäftlich besser resoniere.
Machst du dann in LinkedIn eher lokal, jetzt hier Dubai, oder machst du es dann international, auch Deutschland?
Also mein LinkedIn ist in zwei verschiedenen Sprachen aufgesetzt und gerade fahre ich hier Advertisement, Paid Ads, aber auf den Dubai-Markt, weil ich also jetzt erstmal das Split testen möchte, wie die Communities sind, einfach auch durch die wirtschaftliche Lage in Deutschland, ist die Branche, in der ich mich vorher bewegt habe, einfach ziemlich ruptiert durch die ganzen Krisen Nachwehen, sodass ich da einfach gedacht habe, okay, jetzt möchte ich gerne mal eine liquide Zielgruppe erreichen und bin damit LinkedIn, glaube ich, ganz gut.
Super. Hast du schon Erfahrungswerte, Verhältnis damals Deutschland, heute Dubai in LinkedIn?
Also in LinkedIn braucht es ein bisschen länger, um einfach den Menschen zu einer Entscheidung zu bringen. Ich habe jetzt noch nicht ganz ausgemacht, ob es länger dauert, weil es LinkedIn ist oder weil es eben Dubai-Markt ist. Ob das werde ich jetzt einfach noch rausbekommen. Jedenfalls ist die Größe der Aufträge in LinkedIn einfach anders als in Deutschland, das der Fall ist. Und in Deutschland hat man da also einfach viel schneller ein Lead, der auch eine Entscheidung trifft. Aber es kommt einfach immer wieder zustande, dass dort Zahlungsausfälle entstehen. Und das ist einfach etwas, das wirft bei mir schon in meiner Buchhaltung einen riesengroßen Posten auf. Und deswegen habe ich mich erstmal entschieden, diesen Markt gerade jetzt nicht zu bespielen. Jedenfalls nicht in der Branche, in der Beauty-Branche.
Ist die Branche hier, wie unterscheidet sich die Branche allgemein? Beauty ist ja, glaube ich, für viele interessant und glaube, viele machen das Beste aus sich. Wie siehst du den Markt anders? Also ich merke jetzt auch so ein bisschen was, also gerade auch Werbung, muss ich sagen, wird hier anders gemacht. Was in Deutschland vielleicht sogar eher verpönt werde, macht man hier ganz klar. Was ist dir sonst noch aufgefallen als Expertin?
Also wenn es um die Beauty-Industrie geht. Ich bewege mich ja jetzt nicht nur in der Beauty-Industrie, im internationalen Markt bespiele ich ja alle SMEs, kleine Unternehmen und helfe denen beim Verkaufen und beim Skalieren. Aber was ich gerade auch im Vergleich, also da habe ich ja so nur den Vergleich zu der Beauty-Branche, im Vergleich sagen kann, dass ja, hier in Dubai wirklich viel mehr Bild gezeigt wird. Man denkt das zwar nicht, also viel mehr Bild von vorher, nachher, viel mehr Bild von eben wie etwas entsteht. Also gerade die Zahnärzte haben hier viel mehr einen Einblick, den sie gewähren in die Arbeit, die sie machen, ja.
Weißt du auch, ob der Customer Lifetime Value hier höher ist?
Der ist auf jeden Fall höher und man hat da so, wie gesagt, ein größeres Volumen, was man hier abschließt. Es braucht ein bisschen länger, bis diejenigen hier einfach eine Entscheidung treffen. Ich habe, wie gesagt, zwei verdächtige Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Es könnte eben einfach einmal LinkedIn sein, weil diese Plattform einfach mehr Touchpoints braucht, oder eben einfach der Dubai-Markt, in dem es sich einfach so bewegt, dass zum Beispiel im Sommer viele Entscheider gar nicht da sind und da einfach der Sales Circle einfach ein bisschen länger braucht und nochmal eine Schleife gefahren wird. Oftmals ist man zwar mit dem Development Manager verbunden, der aber dann doch keine Entscheidung treffen kann, und das ist eben auch etwas, womit man sich beschäftigen darf.
Was machst du noch im Marketing? Was machst du, um deinen Personal Brand gerade auch hier vor Ort zu stärken?
Also natürlich Netzwerken ist eine ganz wichtige Sache, aber für mich ist es super wichtig, hier einfach E-Mail-Marketing zu machen. Das mache ich also einfach in einmal meiner Plattform aus meinem CRM aus meinem CRM heraus. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich den LinkedIn Newsletter. Der funktioniert ganz gut, denn es wirft auch ein gutes Social Index auf LinkedIn raus. Und dann habe ich jetzt also einfach auch ein Live ins Leben gerufen. So eine Art Skillionaire-TV für die Unternehmer hier im Land. Das ist einmal in der Woche. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man hier Kontinuität an den Tag legt, weil der Markt in der internationalen Szene ist einfach so schnelllebig, dass man dort einfach beständig sein muss und das auch zeigen darf. Und da braucht man vielleicht ab und an mal einen längeren Atem.
Das stimmt tatsächlich. Also, aber man merkt auch, dass in Deutschland sich viel verändert hat. Also wir merken das auf der Deutschlandtour zum Beispiel auch, wo wir jetzt im Sommer waren, dass sich dieses im Verhältnis wieder ganz anders verhalten hat als im Jahr davor. Mhm. Wir sehen jetzt schon auch, dass der Sommer einfach auch vom Closing her längere Prozesse sind. Die Leute sind nicht mehr so, yes, ich mache das jetzt, ich tue das jetzt entscheiden, sondern man wartet ab, man guckt mal, was passiert. Ja, nicht zu schnell, weil es könnte die falsche Entscheidung sein, weil es ist eine Krisenzeit. Was empfiehlst du jetzt zum Beispiel Unternehmern, die jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt halt vielleicht raus aus Deutschland, es gibt da viele Standorte, Malta auch sehr, sehr sexy, Zypern, Dubai sind alles momentan so die Top-Favorites, Singapur auch. Wenn man jetzt beim Null nochmal anfängt, ich meine, du bist jetzt 2 Jahre hier, du hast ja fast bei Null angefangen wahrscheinlich, wie soll ich jetzt als Unternehmer mein Business in einem neuen Land aufsetzen? Welche Tipps hast du?
Also es ist erstmal wichtig zu sehen, welche Dienstleistung du anbietest, welches Produkt du hast und welcher Community oder welcher Audience du das eben präsentieren möchtest. Und dann suchst du dir die passenden Kanäle aus, durch die du das präsentieren möchtest. Und ist für mich immer wichtig zu modellieren. Also man sollte nie festgefahren sein, man sollte immer agil sein, vor allem in einem neuen Land auf Sichtweite fahren und Entscheidungen kurzfristig auch umändern können. Ja, also das ist für mich das A und O, dass man sich nicht stubborn, also stur auf seine Sachen verlässt, sondern da wirklich auch mal über den Tellerrand hinausschaut und guckt, okay, vielleicht kann ich hier noch was Innovatives mit reinbringen und immer etwas dafür bereithalten, eine innovative Idee einfach mit reinzubringen in das Business. Hier zum Beispiel habe ich mein Frontdesk-Training, also für den Check-in und Check-out. Für die Leute in der Kosmetikbranche ist das immer eine ganz gute Möglichkeit gewesen, ihren Umsatz zu hochzufahren und zu verdreifachen. Das ist auch immer der Claim, den ich habe. Und hier funktioniert zum Beispiel überhaupt nicht, dass man 2 Tage ein Seminar macht für die Unternehmen, denn die wollen einfach ihre Mitarbeiter gar nicht 2 Tage irgendwo rausschicken. Ja? Wenn es jetzt ein eigener Geschäftsinhaber ist, der will schon gleich gar nicht 2 Tage irgendwo sein. Und deswegen habe ich genau dieses Modul oder dieses Seminar angepasst auf den Markt, auf den internationalen Markt hier. Und das erfreut sich gerade richtig guter Beliebtheit, also nicht nur in Dubai, sondern eben auch in allen englischsprachigen. Ich habe nämlich die ganzen Themen aufgeteilt und mache genau einen Zoom an einem Tag für 1 Stunde mit einem Thema und das mache ich 10 Tage lang. So kann also jedes Thema sozusagen implementiert werden in genau den Tagesablauf und trainiert werden und dann hat man sofort auch ein Feedback. Das kommt ganz gut an, weil eben der Business Owner jetzt nicht mehr seinen Mitarbeiter einfach wegschicken muss und dann die Arbeit 2 Tage da liegt.
Das sind übrigens auch ganz tolle Tipps, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man ist in Deutschland und man möchte das Deutschland nicht verlassen, was ja vollkommen okay ist, und will sein Produkt weiterentwickeln. Es ist auch sinnvoll, mal aus seinem eigenen Tellerrand rauszugucken und auch mal nachzuschauen, hey, was könnte man besser machen, was könnte man anpassen und vielleicht auch in Märkte reingucken, die Trendsetter sind. Also im Marketing ist es immer noch leider Gottes viel die USA, wobei wir jetzt schon merken, dass das Thema China auch ganz stark nach vorne kommt und es wird sicherlich ein Battle werden, wer wird wann irgendjemanden überholen, weil das wird dann der nächste Trend werden. Das schwappt dann immer rüber und deswegen kann man sich im Vorfeld schon so ein bisschen gucken, so wie ist es und jetzt haben wir zugehört, vielleicht die alten klassischen 2-Tage-Seminare vielleicht aufsplitten, war ein sehr, sehr guter Tipp, weil natürlich die Mitarbeiter sollen an der Front sein, die sollen vorne beim Kunden sein und nicht irgendwo 2 Tage in Seminaren rumsitzen. Das ist ja das, was ich auch immer faszinierend finde, wenn ich jetzt mit anderen Unternehmern spreche, die noch selbst im Unternehmen arbeiten und nicht am. Und dann sagen die zu mir, ja, Markus, ich war jetzt wieder 5-6 Tage auf einem Workshop. Sag ich, was machst du 5-6 Tage in einem Workshop? Make money. Und träumen nicht davon, Geld zu machen. Das ist echt faszinierend, dass es in Deutschland immer so üblich ist, sich irgendwie komplett rauszunehmen und dass es auch noch als Must-Have verkauft wird. So, du musst dich mal rausnehmen können und du musst dich um dich. Ja, nee, also ich finde, gewisse Zeit, ja, ich bin auch jemand, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss wieder ein Buch schreiben oder was, dann nehme ich mir auch ein paar Tage frei und ziehe mich raus, ja, aber jetzt wirklich für eine Weiterbildung 5-6 Tage am Stück sich rausnehmen, würde ich heute nicht mehr investieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Output gar nicht mehr so groß sein kann, als dass es mein zeitlicher Invest rechtfertigen würde.
Ich glaube, da hast du aber auch schon einfach eben eine entsprechende Entwicklung und bist ja da einfach auch ganz vorne. Und jemand, der da vielleicht noch ganz woanders steht, hat da einen größeren Bedarf. Aber grundsätzlich hast du recht. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass viele Unternehmer, aber egal auch auf welchem Land oder aus welchem Land, auf welchem Kontinent, lernen müssen, an ihrem Unternehmen zu arbeiten, statt ständig immer der Flaschenhals zu sein und mit zu delivern und mit zu delivern. Das sehe ich hier auch bei den Unternehmern, dass sie ständig immer noch Person sind, die die meiste Arbeitskraft am POS, am Point of Sale mit reinbringt, und das kann es einfach nicht sein.
Ja. Ja, und meistens auch die falschen Sachen auslagern. Also absolut. Ich sehe oft, dass, also gerade im Marketingbereich sehe ich es halt super oft, da werden Sachen und Budgets aus dem Haus rausgeschoben mit der Intention, das wird dann schon derjenige machen, wo ich denke, ey Leute, so viel Geld würde ich niemals jemanden ohne Prüfung und Überwachung zur Verfügung stellen. Also das ist nur vollkommen normal. Oder auch Steuern ist das Gleiche. Ich kenne Kollegen, die sagen, ja, Steuerberater macht das schon. Ja, aber guckst du mal drüber, lass dir das mal erklären. Ja, interessiert mich nicht. Und ich denke, ey Leute, was ist los mit euch? Das ist euer Unternehmen.
Absolut, da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, die Verantwortung an jemanden abzugeben, der dann wiederum auch der Schuldige sein muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist ja auch bei vielen international der Fall, dass dort einfach ja etwas abgegeben wird und ausgelagert wird. Das sehe ich auch. Ich bin auch jemand, der in meinen Kursen, in meinen Weiterbildungen ständig das auch als USP sieht, dass ich meine Kunden befähigen möchte und nicht an mich so binde, dass sie nie wieder ohne meine Dienstleistung klarkommen, sondern da steht mein USP drin, dass ich auch wirklich einfach, I live by rising others, that's my credo. Ja.
Thema Sales. Inwiefern ist der Sales-Prozess anders als in Deutschland?
Der Sales-Prozess von digitalen oder Offline-Produkten?
So allgemein einfach mal so ein Gefühl, also mir fällt es ja als Kunde auf, aber jetzt für jemanden, der im Endeffekt auch die Sales-Training gibt, wie ist es anders? Wie wird der Kunde anders an die Hand genommen in dem Prozess?
Also hier finde ich, also ich weiß nicht, ob das nur selektive Wahrnehmung ist, aber ich sehe einfach so viel Bedarf, dass Sales-Trainings gemacht werden müssen, weil ganz oft hier Leute sich einfach noch viel mehr zurücklehnen hinter die Kultur und Verkauf als eine Todsünde ansehen, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, und einfach vielleicht zum Beispiel auch Abschlussfragen nicht stellen, ja, weil sie dann denken, okay, wenn ich jetzt ein bisschen das Produkt erkläre, muss der Kunde dann selbst drauf kommen und sagen, ja, ich will. Und das passiert ja einfach nicht. Und das passiert ja einfach nicht so oft. Und ich finde, das ist immer auch eine sehr, das erkläre ich auch immer in meinen Sales-Kurses, dass es eine sehr selbstsüchtige, eine selfische, wie nennt man es auf Deutsch? Mir fällt das deutsche Wort nicht mehr an. Selfish.
Von sich auf andere schließen.
Genau. Ja. Nein. Nee. Was heißt selfish auf Deutsch? Ich habe es vergessen.
Auf Deutsch. Wir lassen es einfach so stehen.
Also ich finde das einfach eine selfische Sache, wenn man das so sagen darf. Wenn einer, der was verkaufen möchte, sagt, oder eben auch nicht verkaufen möchte, der sagt, mir liegen meine Kunden so sehr am Herzen. Und dann will er aber nicht verkaufen. Das macht mich schon fast rasend, weil er stellt ja seine eigene Angst vor die Bedürfnisse seiner Kunden. Und wie kann er dann sagen, dass er auf seine Kunden so sehr achtet? Und das ist so, egoistisch. Danach habe ich gesucht, ja.
Was mir auch auffällt, ist, dass sie sehr motiviert in dem Beginn anfangen, sehr pushy zu sein und dann aber die Bindung nicht hinkriegen. Mhm. Also die fangen immer sofort an, hey, hier, wir haben das und das und das und das. Da, da, da. Dann fangen die an, Zahlen, Daten, Fakten ganz oft auch. Und dann bist du nicht sofort catchy und dann sind sie weg. Und dann denkst du dir so, halt, stopp, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht kaufen will. Ich habe mir noch nicht die Entscheidung getroffen. Gib mir noch mehr Punkte. Und es gibt einige, die machen das richtig gut. Also die großen Konzerne, die internationalen Konzerne, die geben, glaube ich, viel Geld auch für Schulungen aus, weil die machen das wirklich gut teilweise. Also manchmal sitze ich da nicht mehr, boah, wie geil ist dieses Verkaufsgespräch, ich kaufe jetzt nur deswegen. Und manchmal ist es wirklich so, wo du denkst, so, hab doch der nächste Kontakt. Also irgendeiner, es muss schnell geclosed werden, schnell verkauft werden, aber Kundenbindung und Markenbindung ist tatsächlich nicht ganz so im Fokus. Und ich frage mich immer, ob das die Eigentümer und die Unternehmer wissen oder nicht besser wissen.
Ich glaube, sie wissen es nicht besser, weil also der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und wenn dort ja einfach dieses Verhalten schon an den Tag gelegt wird und vorgemacht wird, dann macht das der Mitarbeiter eben anders. Oder wenn es akzeptiert wird, dann kann es ja nicht anders sein, als dass das der Eigentümer nicht weiß. Ja, bei großen Ketten vielleicht ist es anders, aber dann muss es ja wenigstens der Storeleiter oder was auch immer zur Kenntnis nehmen, dass das eben nicht funktioniert. Ja.
Ich glaube aber auch, dass natürlich in einem Wachstumsmarkt es in den KPIs gar nicht abzusehen ist. Also ich glaube, dass es hier, dass viele Firmen hier auch extrem verwöhnt sind, weil du hier nur Wachstum hast und die einfach verkaufen, weil man hier kauft, weil halt ständig neue Menschen kommen, ständig irgendwie Touristen und so. Und deswegen glaube ich, muss man sich, also deswegen sieht man es in den KPIs nicht. Das heißt, die Zahlen sind gut, alles ist sexy und deswegen schaut man nicht auf die Soft Skills, weil es passt doch zahlentechnisch alles, habe ich manchmal das Gefühl. Und wenn ich Hotels betreue, ist es auch immer so, man schaut immer erst nach den Problemen, wenn oben die Zahlen nicht mehr stimmen. Aber wenn die Zahlen stimmen, guckt sich keiner den Prozess unten an, ob vielleicht noch mehr rauszuholen ist. Warum? Wir liegen ja über Budget. Das ist immer die Aussage. Und wenn über Budget ist, dann passt so alles.
Absolut, ja. Die low-hanging fruits. Und wenn das so ein schnelllebiger Markt ist, dann muss man ja gar nicht mehr an einem Kundengespräch festhalten und dem Kunden zeigen, wie sehr man an ihm interessiert ist. Ja. Und da, ich entscheue das, weil sich dann für mich einfach immer so eine Auslese darstellt, wie sehr die mich wirklich auch als Kunden danach weiter behandeln. Ich hatte zum Beispiel mal von einem sehr großen Beauty-Dienstleister hier ein Malheur, was denen passiert ist. Sie haben die einfache Mascara, die ich da gekauft habe, zweimal abgerechnet mit dem Touchpoint und ich habe es auch noch angemerkt und sie wollten mir dann einfach erklären, dass das ja nur ein Versehen ist und dass ich mir das jetzt alles nur einbilde und ich habe es bis zur Geschäftsleitung geschafft, die sich dann sehr dafür entschuldigt hat, weil nach zwei Wochen war das Geld immer noch nicht zurückgebucht und es hat auch keiner wahrgenommen. Weder vom Store wollte es einer wissen oder sich mit dem Konflikt auseinandersetzen, noch an der Hotline. Also da musste ich wirklich richtig trommeln. Das habe ich aber mit da so einem Ehrgeiz gemacht, weil ich einfach auch wissen wollte, wie ist denn da das Complaint-Management. Ja. Und das stellt sich ja schon bei einem Verkaufsgespräch heraus. Wie wird das sein, wenn ich mal hier eine extra Wurst braten möchte?
Ja. Was steht bei dir jetzt in der nächsten Zeit im Marketing an? Was für Ideen oder was für Wünsche oder was für Pläne hast du schon geschmiedet, was jetzt demnächst noch du bei dir auf der To-Do-Liste hast?
Also das ist ganz interessant, die Frage, weil das LinkedIn-Thema ist jetzt bei mir wirklich so groß und das ist mit so einer Wolle und Wonne von mir weitergetrieben, denn vor ein paar Monaten ist es schon jetzt her, manchmal kriegt man die Zeit in Dubai nicht so, die rauscht an einem vorbei, aber vor ein paar Monaten hatte ich wirklich so ein Low Point und habe auch so unterbewusst auf der Bremse gestanden, weil ich irgendwie mit all dem Können, was ich aus Deutschland mitgebracht habe, gedacht habe, eigentlich, was willst du in meinem Leben? Und mit 50 will ich ja nicht mehr arbeiten, das steht ja auch in meinem Buch und da bin ich jetzt 2 Jahre davor. Und eigentlich habe ich das schon irgendwie geschafft und dann hat sich so die Frage für mich eingestellt, was mache ich jetzt nur? Und jeder, der mich so ein bisschen näher kennt, der hat doch gesagt, so Angela, jetzt musst du ja mal jemanden finden, einen Partner an deiner Seite, aber echt, wie du arbeitest, so fleißig wie du bist, so ehrgeizig wie du bist, es ist auch echt schwer für dich jemanden zu finden und diese ganzen Kommentare haben für mich wirklich so unterbewusst eine Bremse eingelegt und da habe ich mir wirklich schwer getan, bis ich einfach festgestellt habe, hey, mein Talent ist Business, mein Talent ist Strategien zu sehen, wo sie andere nicht sehen. Mein Talent ist zu sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um zu skalieren. Und das Verkaufen ist mir schon in die Wiege gelegt. Deswegen, also für mich ist jetzt in der nächsten Zeit bis zum Jahresende wirklich auch meine Skillionaire-Gruppe aufzubauen. Da sind jetzt schon einige Teilnehmer und das mache ich mit so einer Liebe und so einer Hingabe, weil es so ein tolles Gefühl ist, endlich wieder on track zu sein, wenn man mal so kurz im Nebel gestanden hat, ist das wirklich eine tolle Sache, die ich jetzt ganz sehr schätze und richtig gut festhalte.
Dann hoffe ich, dass das nebelfrei bleibt auf deiner vollen Fahrt. Danke dir an der Stelle schon mal. Das war wieder eine Folge von dem Unternehmer-Podcast. Ich finde es total spannend, mal auch andere Blickwinkel zu sehen, andere Branchen zu sehen und auch, wer welche Marketing-Tools nutzt. Wir haben es heute wieder gehört, es gibt so viele Wege und manchmal muss man einfach den Blick wieder schärfen. Das heißt, es geht auch mir manchmal so, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, das ist ja ähnlich, und mal wieder vielleicht zurückbesinnen, okay, welche Richtung geht, Produkte anpassen, waren viele, viele Learnings dabei. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann lass gerne 5 Sterne da oder auch eine Bewertung. Support ist kein Mord. Sollte dir die Folge nicht gefallen haben oder du möchtest mal hier bei mir im Podcast-Studio sitzen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@markus-mensch.de und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn das heißt, kein Erfolg ist eine Absicht. Bis dahin immer schön erfolgreich bleiben.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.